Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzfolge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. In dieser Kurzfolge geht es darum, ein Verliebtheitsgefühl für meine Therapeutin entwickelt zu haben. Hast du das schon mal erlebt, Vero, dass das jemand bei dir in der Therapie angesprochen hat?
Ja, das habe ich schon erlebt und ich betreue ja auch als Supervisorin viele TherapeutInnen, die auch in vielen Therapieprozessen sind, und das ist schon etwas, was relativ häufig vorkommt, ja.
Ja, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil man natürlich eine sehr enge Verbindung zu seiner TherapeutIn aufbaut, weil man ja über sehr, sehr tiefe Gefühle und innere Zustände spricht, dass man das verwechseln kann, diese Aufmerksamkeit, die man auch bekommt, mit Liebe wahrscheinlich, oder?
Ja, ist ja nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch unbedingte Wertschätzung.
Ja.
Das heißt, ich lege ja häufig Dinge dar, von denen ich also oft der Meinung bin, wenn ich das jemandem erzähle, dann werden sich alle Menschen abwenden. Und dann traue ich mich das.
Genau, und jemand ist zugewandt.
Ja, genau. Das Gegenteil passiert, sondern jemand ist da sehr, sehr zugewandt und validiert das und so weiter. Und das ist ja…
Genau, und bestärkt dich darin zu sagen, ja, das ist relativ typisch für diesen Krankheitsverlauf und so, dass du nicht, das kann ich total verstehen. Wie geht man denn am besten damit um?
Ja, also ansprechen ist zum Beispiel, also das Erste ist wissen, das ist ein häufiges Phänomen. Also ich bin jetzt nicht ein totaler Freak oder habe hier irgendwie einen Therapeuten-Kink oder so, sondern das kann ganz normal in Therapieprozessen vorkommen. Und dann sollte ich das, wenn es geht, ansprechen. Also da muss man, also das ist immer so blöd gesagt, man muss sich nicht schämen, man schämt sich ja sehr wahrscheinlich. Das ist aber so, dass Fachpersonal dieses Phänomen auch kennt und dann auch nicht da irgendwie nach Möglichkeit, also nicht komisch reagiert oder so, sondern das ist ganz gut, wenn man darüber sprechen kann, weil dann kann man das nochmal validieren halt, dass das ein normales Phänomen ist. Und das heißt natürlich in der Regel nicht, dass man jetzt seine Liebe für die Person entdeckt hat. Also das ist ja auch nicht möglich, weil man kennt ja nur einen bestimmten Aspekt. Also mir ist das zum Beispiel passiert, dass jemand gesagt hat in Therapie, ich muss Ihnen was sagen, ich habe mich stark verliebt in Sie. Und also ich fühle mich da ehrlich gesagt gar nicht angesprochen, weil der kennt ja einen Aspekt von mir.
Ja.
Also der kennt mich ja auch überhaupt nicht privat. Ne? Nee. Ich erfülle ja eine Rolle, die mit so Vorstellungen und Klischees einhergeht. Also gar nicht negativ gemeint, aber ich wirke natürlich wie eine Person, die immer zugewandt ist, die voller Liebe ist, die für alles Verständnis hat.
Und die, Lösungen aufweist.
Genau, ich weiß immer, wie es läuft. Ne? Das ist wirklich eines der größten…
Obwohl, das weißt du privat auch, wenn ich das
nee,
mal so
das
sagen
ist wirklich
darf.
So ein Widerspruch für mich, wenn Leute immer sagen, da habe ich teilweise Menschen, die sagen, ja, sie sitzen dann immer so auf meiner Schulter und sagen dann, wie ich es machen soll und so, wo ich mal denke so, wow, ich dilettiere so durch mein Leben, weißt du?
Ja, ist interessant. Weil ich kenne dich ja wirklich auch sehr gut privat und du dilettierst für mich gar nicht. Also ich habe dich auch immer auf meiner Schulter sitzen. Oder ich denke immer, oh, ich muss mal Vero anrufen und fragen. Die hat immer so.
Nein, Leute. Ihr könnt gerne anrufen, fragen und so. Ne? Also auch, ich bin natürlich gerne für dich da und sag dir, so und so würde ich es machen oder sowas. Aber ey, Alter, ich wach halt auf und weiß nicht, welche Hose ich anziehen soll. So, ne? Ich habe halt mega oft keine Unterhosen, weil ich offensichtlich nicht in der Lage bin, Wäsche zu waschen und so weiter. Also ich habe so brachiale Probleme in meinem Alltag, dass ich halt denke, Gott, warum wenden Sie überhaupt Menschen an mich.
Und das sagst du dann dem PatientIn.
Ja, genau. Das sage ich dann, hören Sie mal, ich bin froh, dass ich eine Hose anhabe. Nein, aber das geht nicht um mich als Person, weil mich kennen die Menschen nicht als Person. Nee, so, nee. Ne?
Das ist das professionelle Ich oder wie man es nennen möchte.
Genau, das ist meine Berufsidentität. Und
erklärst du es dann denen auch so? Oder wie gehst du damit um?
Genau, ich sage dann schon, dass sozusagen das, was du eingangs gesagt hast, das liegt an der Art und Weise, wie diese Beziehung hier gestaltet ist. Das kann deswegen leicht vorkommen. Es ist sowas wie ein Artefakt. Also wer das kennt in der Forschung oder unter dem Mikroskop, ist das halt ein Fussel. Also nichts, was wir wirklich erforschen sollten, sondern es ist ein Beiwerk des Prozesses. Und dann, je älter man wird, umso seltener wird das tatsächlich, muss ich sagen. Was ein super, also ist an sich in meinem Job mega, immer älter zu werden, weil man kriegt mehr Autorität, man wird ernster genommen und so weiter.
Ja.
Aber Leute wissen natürlich auch, an jeder Ecke erzähle ich, dass ich irgendwie einen Haufen Bläger habe. Und dann ist man natürlich häufiger aus diesem Dunstkreis als potenzielle Partnerin eben raus. Aber ich erlebe das häufig in Supervision, wo ich Menschen habe, die jünger sind, viel jünger als ich und die in der Ausbildung sind und deswegen auch häufiger vielleicht auch durch Unsicherheiten so ein bisschen diesen Zugang erleichtern, das auch zu äußern.
Ja.
Und da ist es eben auch so, dass da hatte ich mit jemandem eine Diskussion, weil die Person gesagt hat, ja, ich habe ganz richtig reagiert, so wie ich es beigebracht bekommen habe. Ich habe gesagt, ja, ich kann das nicht erwidern. Und da war ich so ein bisschen, ich habe natürlich gesagt, hast du super gemacht, Hauptsache Situation irgendwie souverän und nicht, ne, weinend in Embryonalhaltung zusammengebrochen, was auch echt verständlich wäre. Aber das ist eigentlich ein Vorgehen, wie ich es gar nicht empfehlen würde, weil gerade als Frau, also ich würde dieses Thema gar nicht aufmachen, als gäbe es die Möglichkeit. Also es steht überhaupt nicht zur Debatte.
Genau.
So,
nicht suggerieren, das ist schon in Ordnung und so. Leider bin ich jetzt nicht interessiert.
Genau.
Aber wenn ich interessiert wäre, würde das hier jetzt von 0 auf 100 ratzfatz gehen, weil man muss sagen, nein.
Es ist illegal.
Absolut nicht in Ordnung.
Ja, genau. Also das ist im Therapeutengesetz verankert, dass immer je nach Bundesland unterschiedlich, wie viel, also es gibt das Abstinenzgebot, das heißt, ich darf nicht mit PatientInnen Beziehungen eingehen. Und das gilt auch nach Abschluss der Therapie für einen, und das ist eben je nach Bundesland unterschiedlich, so und so langen Zeitraum. Manchmal ist es ein Jahr, manchmal sind es 2 Jahre. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil, also es kann natürlich sein, dass Leute irgendwie aufeinandertreffen und wie der Blitz getroffen sind und sich lieben. Und ich habe auch schon gehört davon, dass ehemalige Patient-TherapeutInnen Beziehungen eingehen. Das kommt natürlich vor, aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass das in einem ganz geordneten Rahmen stattfindet, weil wir haben hier ein wichtiges Problem und zwar ein Machtgefälle.
Ja.
Und das hat in der, also oder passiert auch immer noch alltäglich und in der Vergangenheit gab es da sehr, sehr viele schlechte Geschichten. Habe ich auch schon gehört von Übergriffen oder Therapeuten, Therapeutinnen, die dann auch sozusagen angefangen haben, die Patienten zu umarmen oder zu küssen oder sonst irgendwie was. Und das ist alles inadäquat, das ist verboten und zwar zu Recht, weil das eben innerhalb von so einem Abhängigkeitsverhältnis nicht stattfinden darf. Das ist nicht in Ordnung.
Ich finde das total gut, dass du die Seite der TherapeutInnen auch so gut nochmal erklärt hast. Das finde ich spannend, weil genau wie geht man damit um? Und ich finde es total wichtig zu sagen, man sollte diese Tür gar nicht erst öffnen, als ob es eine Chance gäbe, sondern
ja. Nein.
So, und ich finde es aber auch gut, also gar nicht sagen, ich habe keine, für mich gilt das nicht oder das ist jetzt, ich finde auch schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt leider nicht erlaubt, dass wir das machen. Auch damit ja. Öffnest du ja eine Tür, sondern man sagt, ja, das passiert häufiger in Therapie, weil aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben, weil wir hier sehr vertraulich und intim sprechen, sie kennen mich nur von einer Seite etc. Aber was glaubst du, können denn PatientInnen machen, um das wieder loszuwerden? Oder reicht das schon manchmal, dass man es einordnet?
Genau, also häufig reicht es, darüber zu sprechen und die Ursachen dafür zu klären. Und dann können die betroffenen PatientInnen auch bei sich mal genau hineinhören. Was ist es denn genau? Es können auch so Idealisierungsprozesse stattfinden, dass man eben die Person, die einem hilft, auf so ein Podest stellt. Das kann auch ein Muster sein, dem man folgt, so. Und das ist immer gut explizit zu machen, also zu besprechen und zu beobachten. Es kann aber auch eben sein, dass jemand dann leidet darunter und jedes Mal wieder damit konfrontiert ist. Und das sollte man auch gemeinsam besprechen, wenn das zum Beispiel nicht weggeht. Also wenn ich zum Beispiel meinen Therapeuten, meine Therapeutin körperlich super attraktiv finde, sowas kann ja vorkommen, dann muss man eben überlegen, wenn das nicht weggeht, ob das nicht den Therapieprozess zu sehr stört einfach. Und dann wäre es zum Beispiel ja. Auch eine Möglichkeit, sich dann nochmal jemand anderen zu suchen. Also wenn ich da jedes Mal nur hingehe und denke, oh Gott, ich verzehre mich nach dieser Person, das kann ich natürlich angucken und bearbeiten. Aber wenn das persistierend einfach da bleibt, dann wird mich das halt hindern einfach.
Ja, und man muss ja sagen, in dieser wahnsinnig ersten Verliebtheitsphase, ob sie nun real ist oder ob sie jetzt dadurch entstanden ist, dass man diese Person so idealisiert. Ich sag mal so, wenn ich wahnsinnig verliebt bin, rede ich nicht über meine innersten Ängste.
Ja.
und so innersten Gefühle in den ersten Wochen, sondern ich versuche natürlich zu sagen, nee, ich bin super top. Und dann stört es natürlich den Therapieprozess. Deswegen natürlich, man muss es ansprechen, man muss es einordnen, man muss in sich gehen, was ist es? Und wenn es sich dann gar nicht auflöst, würdest du dazu raten, dass man doch den Therapeuten wechselt, richtig?
Ja, genau. Also es sollte schon, also es kann schon zu Unwohlsein führen, dass ein paar Stunden anhält, aber das sollte nicht über den ganzen Therapieprozess anhalten. Hm. Und das muss ich auch immer sagen, weil als Supervisorin zum Beispiel habe ich ja auch die Sorgfaltspflicht für meine AusbildungskandidatInnen und da ist es eben auch so, wenn da sich jemand sehr unwohl fühlt, ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, nee, ich bin nicht die Richtige, ich möchte nicht mit Ihnen weiterarbeiten. Also da muss ich sagen, habe ich in meiner Ausbildung auch einen sehr, sehr unangenehmen Fall gehabt. Da hat jemand, das war in meinem praktischen Jahr, wo man in der Klinik arbeiten musste, damals noch für völlig umsonst.
Ja, ich erinnere mich gut.
Genau, und da habe ich, ja, war ich also auch außerhalb meines Gehaltes nicht so gut ausgestattet und ich habe damals Therapie gemacht in so einem leerstehenden Nebengebäude auf dem Dachboden. Da gab es so leere Zimmer, die wir uns als Therapeuten in Ausbildung da irgendwie fertig machen konnten. Und da habe ich eben gearbeitet, das heißt, ich war ganz, ganz alleine in diesem Gebäude sehr häufig und in diesem Setting hat dann ein sehr viel älterer Patient zu mir gesagt, also der hatte eine starke soziale Phobie, also konnte dann immer schlecht sprechen. Ich habe den ganz lange gar nicht richtig verstanden, der hat dann sehr stotternd quasi mir seine Liebe gestanden. Und ich habe dann da auch relativ souverän reagiert, muss man sagen. Ich habe gesagt, ja, das kann vorkommen, das ist also so, wie wir es eigentlich gerade besprochen hatten, weil... Ach ja, als ich das erste Mal so einen Fall hatte, das weiß ich noch, das ist damals, haben wir immer alles auf Video aufgezeichnet oder sozusagen, das ist auch in der Ausbildung eigentlich Standard. Da hat einer mal gefragt, ob er mich zum Essen einladen könnte. Da habe ich nicht so souverän reagiert, da habe ich quasi mit 50 No's reagiert. Da habe ich einfach gesagt, nein, 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 in jeglicher Form, weil ich halt währenddessen fieberhaft überlegt habe, wie sage ich es jetzt?
Was kann man jetzt sagen?
Genau, ja. Das ist so super unhöflich und dafür habe ich dann einfach 15 Mal Nein gesagt und immer so den Kopf dabei geschüttelt und dann irgendwas vor mich hingestammelt. Das war nicht so souverän. Da mir das aber schon passiert war, habe ich dann in dieser Dachbodentherapie-Geschichte sehr souverän sagen können, nee, ist einfach nicht. Und hatte dann die nächste Therapiestunde mit der Person. Da habe ich schon so aus dem Bauchgefühl gedacht, ja, ich gehe mal nicht auf meinen einsamen Dachboden da und habe dann ein anderes Zimmer für die Arbeit gewählt, die es relativ in der Nähe von der Station war, also wo ich nicht alleine war. Und da ist die Person tatsächlich sehr, sehr aggressiv geworden, hat dann mich angeschrien, dass er jetzt ja seine Liebe mir gestanden hat und das war ja wohl nicht einfach und wie ich das jetzt so mit Füßen treten könnte und das nicht erwidere. Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich wahnsinnig unwohl, ich möchte das Gespräch so nicht fortsetzen. Und dann hat er so auf den Tisch geschlagen und einen Stuhl umgeworfen. Und also das war wirklich sehr, sehr unangenehm.
Oh Gott.
Ja, sowas gibt es natürlich auch. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man Rückhalt hat. Also dass also KollegInnen, die ihr trefft, die sowas erleben oder AusbildungskandidatInnen oder in der Klinik, da wäre es gut, Unterstützung zu bekommen. Habe ich damals so Mittel, also ich habe dann halt gesagt, ich arbeite nicht mehr mit der Person, schon gar nicht alleine und ja, das wurde dann so toleriert, aber tatsächlich also mir ein Gespräch angeboten oder irgendwie mir Rückhalt angeboten, wurde mir jetzt auch nicht da von meinen Vorgesetzten. Genau, deswegen also, es sind immer alle Seiten.
Sei nicht schade, ne, weil man würde erwarten, dass du quasi aus der Therapiesituation rausgehst, sagst, ich möchte das Gespräch so nicht fortführen und dann gehst du irgendwie raus auf den Flur und sagst, das und das passiert und dann ist natürlich in der Ausbildung, da warst du nicht mehr in der Ausbildung, ne?
Ja, ja, doch, doch, da war ich noch in der Ausbildung.
Ja, und dann muss ich eigentlich jemand mit reinkommen und sagen, hier, so geht's nicht.
Ja,
das wird hier so nicht passieren. Und dann muss jemand doch mit dir ein Gespräch darüber führen. Ich meine, es ist ja fast ein traumatisches Erlebnis.
Ja, genau. Also es hätte mit mir jemand sprechen müssen. Es hätte aber auch sozusagen irgendwelche Regeln geben müssen vom Stationsablauf, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, so aggressiv zu werden in Gesprächen. Da ist gar nichts passiert tatsächlich. Aber das war auch, muss man sagen, noch lange vor MeToo. Also da war so das Bewusstsein noch viel schlechter in Institutionen für sozusagen Gewalt und ja Machtgefälle in jeglicher Art einfach. Und deswegen, also solche Prozesse können in jeglicher Form auftreten, von einem leichten Verliebtheitsgefühl bis hin zu starker Zuneigung, die man nicht mehr ganz unterscheiden kann zwischen amorös oder nur freundschaftlich, bis hin eben zu solchen Ausbrüchen. Und es ist wichtig, dass alle beteiligten Personen im Prozess sich wohlfühlen und geschützt sind. Und da gehört eben dazu, dass man von allen Seiten auch sagen kann, unter den Bedingungen möchte ich das nicht, aber dass man das eben auch gut begründet und ja in so einem Dialog darüber einfach bleibt und einfach gemeinsam eine gute Lösung dafür findet.
Auch hier gilt also wieder ansprechen, ganz offen, auch wenn es wahrscheinlich schwer fällt. Und vor allem könnt ihr euch sicher sein, das ist etwas, was häufiger vorkommt. Und das haben wahrscheinlich TherapeutInnen auch schon erlebt und werden da hoffentlich adäquat reagieren und euch ein gutes Gefühl geben. Liebe Vero, vielen Dank für diese kurze Gehirnerschütterung. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Nachmittag oder Abend oder Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt bei Freunden oder Bekannten, uns folgt und wünschen euch alles Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Möchtest du dazu vielleicht als erstes was sagen?
Ja, ja. Sorry, ich muss jetzt mal sterben.
Oder ich mache das nochmal anders. Weil man baut ja ein wahnsinniges Verhältnis zu seinem Therapeut, seinem, wie macht man das? Entschuldigung, piep, sorry, muss viel schneiden, tut mir leid.
Macht gar nichts.
Man baut ein Verhältnis zu seinem Therapeutin, oder was?
Die lasse ich immer, wie sie rauskommen, und dann mache ich einfach diesen Glottisschlag, okay. Wie man ja sagt.
Ja, das ist gut.
Das passt dann oft nicht, aber sonst wirst du ja beknackt. Ich habe übelst rumgepöbelt und habe dann gedacht, heute Morgen, ich hatte schlechte Laune. Dann habe ich gedacht, oh Gott, ich leg's Handy weg, ne?
Wie ich. Komm, ich bin in einer schrecklichen Stimmung, diese politische Scheiße. Ich habe Weltschmerz.
Ich raste wirklich bald aus davon, ey. So, wir sind ein bisschen vom Thema ab. Verliebt in Moritz Neumeier. Ja, so denke ich auch immer, dass man sozusagen seine Fähigkeit bestmöglich so einsetzt, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, wo waren wir denn stehen geblieben?
Ja,
Achso, hast du das schon erlebt?
Ich habe das schon erlebt, habe ich gesagt. Dass das ja auch klar ist, weil man so eine krasse Beziehung aufbaut.
Ja, okay, da fange ich nochmal.
Ja.
Piep! Ich wollte das vorher sagen.
Sorry.
Das macht nichts.
Ich raste wirklich bald aus davon.
Das macht nichts.
Aber sonst wirst du ja beknackt.
Das macht nichts.